HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Uwe Berndt. Guten Abend.
5, 4, 3, 2, 1, 0. And lift off of our solar orbit and international collaboration to give us new images and a better understanding of our life-giving star.
Die Sonne für mich ist ein extrem faszinierendes Objekt, weil wir sie trotz ihrer Wichtigkeit noch immer nicht vollständig verstanden haben.
There are incredible mysteries that are hidden.
Unsere Sonne steckt voller Geheimnisse. Warum zum Beispiel ist die Atmosphäre der Sonne, die Corona, viel heißer als die Sonne selbst?
Here comes the sun. Here comes the sun.
Die Energie, die von der Sonne kommt, hat erst die Entstehung von Leben auf der Erde ermöglicht.
Wir sind selbstverständlich dankbar, dass wir die Sonne haben, aber sie ist auch eine große Gefahr für uns, vor allem bei Sonnenstürmen.
Es ist überhaupt keine Frage, dass demnächst ein starker Sonnensturm auftritt, es ist nur die Frage, wann. Und dann wollen wir dann möglichst gut geschützt davor sein.
Was uns fehlt, sind Daten von den Polen der Sonne. Und die einzige Weise, die Pole zu sehen, ist, wenn man aus der Ekliptik herausfliegt und die Pole von oben beobachtet.
There are parts of the mission where we're really close to Earth.
Es gibt Phasen der Mission, in denen wir uns in der Nähe der Erde befinden, aber auch Phasen, in denen wir weit wegfliegen und dabei etwa doppelt so weit weg sind wie die Sonne von der Erde.
Sie ist 150 Millionen Kilometer weit weg und doch ist sie uns ganz nah. Ohne die Sonne gäbe es kein Leben auf der Erde, keine Photosynthese und kein Sonnenbad am Strand. Eine schier unerschöpfliche Energiequelle, dieser gigantische Feuerball. Der Durchmesser ist 100-mal so groß wie die Erde. Und in den äußeren Schicht der Sonnenatmosphäre soll es 2 Millionen Grad heiß sein. Und ich frage mich leise, mit welchem Thermometer man das eigentlich gemessen hat. In einer halben Stunde schickt die Sonne mehr Energie zur Erde, als die gesamte Menschheit an einem Tag brauchen kann. Könnte man dieses enorme Potenzial nicht viel besser nutzen? Was passiert da oben eigentlich alle 11 Jahre, wenn die Sonnenaktivität deutlich steigt? Nach welchen Gesetzmäßigkeiten funktioniert das alles? Hier steht die Wissenschaft noch vor vielen ungelösten Fragen, aber sie arbeitet daran. Gleich 2 Sonden sind zurzeit auf dem Weg zu ihr. Und schon die ersten Testfotos lassen die Wissenschaftler in Entzückung geraten. Die wollen tatsächlich Lagerfeuer auf der Sonne entdeckt haben. Kein Witz. Was bitte soll das sein? All diese Fragen versuchen wir heute zu klären. O Sole Mio, Neues von unserem Heimatstern. Beginnen wollen wir mit dem Solar Orbiter. Das ist der Name der aktuellen ESA-Mission. Seit Februar ist eine Raumsonde auf den Weg Richtung Sonne. Sie soll zum Beispiel Fotos machen vom Nordpol und dem Südpol der Sonne. Denn beide können wir halt von der Erde nicht sehen. Was versprechen sich die Wissenschaftler von dieser Mission? Dirk Wagner zeigt uns das.
Wenn wir der Sonne ein Stück näher kommen wollen, ohne selbst eine Reise in den Weltraum zu unternehmen, dann tut es auch eine Reise nach Göttingen zum Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung. Dort werden Geräte gebaut, die unseren Heimatstern genau untersuchen sollen. Dr. Joachim Woch hat eines davon federführend entwickelt, eine spezielle Kamera an Bord von Solar Orbiter.
Die Sonne für mich ist ein extrem faszinierendes Objekt, weil wir sie trotz ihrer Wichtigkeit noch immer nicht vollständig verstanden haben. Zum Beispiel das, was, glaube ich, jeder kennt, sind die sogenannten Sonnenflecken, dunkle Regionen auf der Sonne, die in einem Zyklus von 11 Jahren mal mehr, mal weniger da sind. Aber den genauen Prozess hinter diesem Zyklus haben wir noch immer nicht verstanden.
Die Sonnenflecken lassen sich von der Erde aus noch relativ gut beobachten mit Teleskopen. Allerdings nur tagsüber und auch nur, wenn keine Wolken die Sonne verdecken.
Vom Boden aus können wir nicht alles von der Sonne sehen. Um die Sonne voll zu erfassen, gehen wir in den Weltraum.
3, 2, 1, 0. And lift off of our solar orbit.
Am 10. Februar 2020 startete Solar Orbiter, die neue Raumsonde der Europäischen Raumfahrtorganisation ESA. Sie soll die Sonne auf einer stark elliptischen, also eierförmigen Bahn umkreisen, die auch über die Polregionen führt. Die sind von der Erde aus nicht zu sehen. Dabei kommt die Sonde der Oberfläche auch ziemlich nahe, bis auf 42 Millionen Kilometer. Damit wäre sie der Sonne etwa 100 Millionen Kilometer näher als die Erde. Die Vorderseite des Raumfahrzeuges wird dabei sehr heiß, rund 500 Grad. Deshalb gibt es auf dieser Seite einen speziellen Hitzeschild. Allerdings muss die Sonde auch extrem genau ausgerichtet werden, um die empfindlichen Messgeräte nicht zu beschädigen. Darum kümmert sich Jane LaFour. Sie arbeitet in einem Kontrollzentrum der ESA in Spanien, das die wissenschaftliche Phase der Mission koordiniert.
Wir haben unter anderem einen Chronographen an Bord. Der arbeitet mit einer runden schwarzen Scheibe, die das helle Licht der Sonne abdeckt, um die Corona der Sonne zu beobachten, so ähnlich wie bei einer Sonnenfinsternis. Wenn dieser Chronograph auch nur ein Stück weit falsch ausgerichtet wird, kann er blind werden, weil er dann direkt vom Licht der Sonne getroffen wird. Wir haben deswegen bestimmte Methoden ausgearbeitet, um zu verhindern, dass so etwas passiert.
Bislang funktionieren alle Instrumente einwandfrei, auch die spezielle Kamera aus Göttingen, ein sogenannter Magnetograph. Joachim Woch vom Max-Planck-Institut erklärt, was auf den Bildern zu sehen ist.
Die Struktur der Sonnenoberfläche, die Sonnenflecken, aber nur als schwarze Flecken. Was wir mit der Prozessierung an Bord erreichen, ist, dass wir wirklich messen können, wie stark die Magnetfelder in den Sonnenflecken oder in anderen aktiven Regionen sind. Damit erhalten wir letztendlich erst die Information, um physikalisch die Prozesse erklären zu können.
Das Gerät aus Göttingen schafft es also, aus Bildern der Sonne und mit Hilfe einer besonderen physikalischen Methode das Magnetfeld in der Nähe der Oberfläche zu berechnen, um daraus eine Magnetfeldkarte zu erstellen, ohne direkt vor Ort auf der Sonne zu messen. Dort wäre es auch viel zu heiß.
Die Erwartungen an die europäische Sonde Solar Orbiter sind enorm und ich freue mich jetzt, mit einem der weltweit führenden Sonnenforscher über dieses Projekt sprechen zu können. Professor Sami Solanke ist einer der leitenden Direktoren am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Auf welche Fotos des Solar Orbiters sind Sie besonders gespannt?
Also ich bin besonders gespannt auf zwei Sachen. Zunächst einmal wird uns Solar Orbiter schon im nächsten Jahr erste Bilder von der Rückseite der Sonne zeigen. Das ist die Seite, die uns weggewandt ist und die wir nicht sehen. Die rotiert dann einige Wochen später wieder nach vorne. Aber die Sonne ändert sich ja die ganze Zeit. Und das wird das erste Mal sein, wo wir zum Beispiel das Magnetfeld mit dem Gerät, das Herr Woch zu eben beschrieben hat, von der Vorderseite wie auch jetzt mit unserem Gerät von der Rückseite werden messen können und zum ersten Mal eine volle Karte haben werden. Und das ist ganz toll. Das Zweite, worauf ich gespannt bin, sind die ersten Bilder der Pole der Sonne. Die Erde umkreist ja die Sonne, aber fast in der Äquatorebene der Sonne. Das heißt, wir kennen den Äquator sehr gut, aber die Pole kennen wir fast nicht. Und weil Solar Orbiter aus dieser Ebene rausgeht und von oben auf die Pole sehen wird, da erhoffe ich mir einige richtig schöne Entdeckungen.
Was kann man da entdecken? Für mich ist das ein Feuerball. Sieht das nicht überall mehr oder weniger gleich aus?
Überhaupt nicht. Also die Sonne hat sehr viel Struktur drauf. Das sieht man mit bloßem Auge nicht. Da sieht sie etwas langweilig aus. Aber wenn wir zum Beispiel im ultravioletten Licht schauen, dann sehen wir überall Strukturen. Das ist dann die Korona, das heiße Gas der Sonne. Die ist extrem strukturiert. Und wir wissen auch, dass es in den Polen anders aussieht als am Äquator. Das können wir gerade noch so erahnen von der Erdumlaufbahn aus. Aber wie genau, das werden wir erst merken, wenn wir wirklich runterschauen.
Und es heißt, die Wissenschaftler hätten auf den ersten Fotos Lagerfeuer auf der Sonne entdeckt. Das klingt ja fast romantisch.
Ja, es hat also nichts mit schönen Zeltplätzen und romantische Feuer zu tun.
Ach nein.
Sondern es ist einfach ein Name, den man gegeben hat, von Aufhellungen, die flackern, sich ständig verändern, eben wie ein Feuer ein bisschen. Wir denken, dass das heißes Gas ist von 1 oder mehreren Millionen Grad in der Corona, in der äußeren Atmosphäre der Sonne.
Hallo?
Die Hoffnung ist, dass diese sogenannten Lagerfeuer vielleicht die schon längst gesuchten Nanoflares sind. Nanoflares sind Orte, wo man denkt, dass Energie freigegeben wird, um das Gas eben auf mehrere Millionen Grad aufzuheizen. Wir wissen, dass die Corona sehr heiß ist. Die Oberfläche der Sonne ist auch noch heiß, aber 100-mal weniger heiß. Und wie man die Energie dorthin bringt, um die Corona aufzuheizen, das ist immer noch ein Rätsel. Man denkt, dass da viele, viele kleine Explosionen gibt, sozusagen, diese Nanoflares. Wir kennen die großen Brüher von denen, die großen Flares. Die sind aber viel zu selten, um die Corona auf dieser hohen Temperatur zu halten. Also denkt man, dass es viele, viele kleine gibt, die hat man aber bisher nicht richtig auflösen können, nicht richtig gefunden. Und mit Solar Orbiter, weil es so nahe an die Sonne rangeht, wird man im ultravioletten Licht die Auflösung haben, um hoffentlich diese Dinge zu sehen. Und vielleicht sind diese Lagerfeuer genau das. Aber da fehlt noch einiges an Arbeiten, zusätzliche Daten.
Also viele Fragen sind offen, aber die Kernfrage, die ist geklärt. Woher nimmt die Sonne die ganze Energie?
Dass die Sonne so hell ist, das hat mit sogenannten Fusionsreaktionen im Kern der Sonne zu tun. Das ist wie wenn man da eine absolut unvorstellbar riesige Wasserstoffbombe hätte, die ständig explodieren würde. Also wie Abermilliarden von Wasserstoffbomben, die also ständig explodieren würden. Zum Glück ist die Sonne so massiv. Da ist sehr viel Material dort rundherum. Und durch ihre gesamte Masse kann sie diese explosive Energiefreisetzung dort im Zaum halten, sodass mehr oder weniger stetig abläuft. Die Energie kommt dann raus, langsam bis zur Oberfläche und dann wird es dort abgestrahlt im Wesentlichen. Und da ist noch genug Material in der Sonne drin, dass sie noch etwa 5-6 Milliarden Jahre weiter leuchten
sollte. 5-6 Milliarden Jahre, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Gut, und das Magnetfeld der Sonne ändert sich alle paar Jahre. Was weiß man darüber? Wie funktioniert das?
Ja, also das Magnetfeld der Sonne ist eine relativ zentrale Größe, weil die gesamte Aktivität der Sonne, also die Sonnenflecken, die heiße Corona, die Flares, die Explosionen und so weiter, alles wird vom Magnetfeld produziert. Das Rätsel ist aber, was produziert das Magnetfeld? Und das Magnetfeld selber zeigt ziemlich interessanten Verlauf. Bei der Erde sehen wir einen Nordpol und einen Südpol des Magnetfeldes. Deshalb können wir auch mit Kompassen gut umgehen. Bei der Sonne gibt es diese Norden-Südpole nur für ein paar Jahre und dann wird das Feld völlig wirr und dann kommen die Pole wieder, aber siehe da, Norden-Süd sind vertauscht. Das ist wie wenn man einen Magnet nehmen würde und drehen würde. Und das passiert alle 11 Jahre und dann 11 Jahre später geht es wieder zurück. Das ist gut bekannt, vieles davon ist studiert, aber verstanden, genau wie es passiert. Es gibt Ideen, es gibt Theorien, aber es gibt mehr als eine. Und wir haben noch keine einheitliche Vorstellung, was da genau abläuft. Und hier kommt wieder Solar Orbiter ins Spiel, weil wir wissen, dass die Pole in diesem ganzen Prozess eine wesentliche zentrale Rolle spielen. Aber genau die Pole sind ja unbekannt, sehr schlecht erforscht. Und wir hoffen, dass mit den neuen Daten, die wir von Solar Orbiter kriegen werden, dass wir auch diesem Geheimnis, wie das Magnetfeld produziert wird und wie diese Umpolung passiert, dem schon ein Stück näher kommen werden.
Faszinierend. Ich glaube, Sie haben noch genug zu forschen für die nächsten Jahrhunderte, schätze ich mal. Professor Sami Solanki vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen. Vielen Dank. Die Sonne wirkt ganz anders, wenn man mal die Perspektive ändert und sie aus dem Weltall betrachtet. Aber dieses Privileg haben eben nur die wenigsten Menschen. Der deutsche Astronaut Ulrich Walter zum Beispiel. 1993 verbrachte er 10 Tage im Weltall an Bord der Raumfähre Columbia. Am Ende der Sendung reden wir persönlich mit ihm. Vorher hören wir ein paar Ausschnitte aus seinem Buch Zuhause im Universum, ein Weltraumbuch.
Die Dunkelheit hält nicht lange an. Nach spätestens einer halben Stunde beginnt es wieder heller zu werden und 45 Minuten nach dem letzten Sonnenuntergang geht die Sonne wieder auf. In diesem Rhythmus, 45 Minuten hell und 45 Minuten dunkel, so geht es immer fort. Man könnte sagen, für einen Shuttle-Astronauten dauert ein Tag 90 Minuten. Das entspräche aber nicht dem Empfinden. Der Lebensrhythmus an Bord ist nach wie vor 24-stündig. Es ist jedoch ein rein biologischer Lebensrhythmus, der in keinen natürlichen Tag- und Nachtrhythmus mehr eingebettet ist. Das spürt man deutlich und daher fiel mir die Stelle in der Schöpfungsgeschichte ein, wo die Rede davon ist, wie Gott das Licht von der Dunkelheit und den Tag von der Nacht schied. Wer einmal unsere Erde mit anderen Augen gesehen hat, der wird an dieser Stelle stutzig. Wieso Tag und Nacht? Was im Universum ist Tag? Was ist Nacht? Nur weil sich die Erde zufälligerweise in 24 Stunden einmal um sich selbst dreht und dabei die der Sonne zugewandte Seite die Hinterseite abschattet und es daher dort dunkel wird, ist dies doch noch lange kein universelles Tag-Nacht-Prinzip. Im Gegenteil, es ist rein irdisch.
O Sole mio, Neues von unserem Heimatstern. Schauen wir nun auf die andere Sonde, die sich gerade der Sonne nähert, das amerikanische Projekt Parker Solar Probe. Ein Hightech-Instrument für extremste Bedingungen. Noch nie haben Menschen so etwas Hitzebeständiges gebaut und das ist auch nötig.
Sie hat ein bisschen Ähnlichkeit mit einer überdimensionalen Taschenlampe, die Parker Solar Probe. Seit August 2018 ist die Sonde unterwegs.
Liftoff of the mighty Delta IV Heavy Rocket with NASA's Parker Solar Probe. A daring mission to shed light on the mysteries of our closest star, the Sun.
Sie soll der Sonne so nahe kommen wie noch kein anderes menschgemachtes Gerät zuvor. Dafür muss sie Temperaturen von 1400 Grad Celsius aushalten. Möglich wird das durch eine Art Panzer aus Carbon. Außen Höllenhitze, innen Raumtemperatur. Dazwischen liegen gut 12 Zentimeter Kohlefaserverbundstoffe. Das Hirn in der Sonde, autonome Software, prüft regelmäßig, ob das Hitzeschild korrekt ausgerichtet ist und justiert nach. Die Idee für diesen Trip zur Sonne gibt es seit Jahrzehnten. Und Fragen gibt es zuhauf, wie Nicola Fox 2017 in einem TED-Talk erzählt. Fox ist Leiterin der Heliophysikabteilung bei der US-Weltraumbehörde NASA.
There are incredible mysteries that are hidden.
Unsere Sonne steckt voller Geheimnisse. Warum zum Beispiel ist die Atmosphäre der Sonne, die Corona, viel heißer als die Sonne selbst? Wie kann das sein? Das ist so, als würde Wasser bergauf fließen. Warum wird es heißer, je weiter man sich von der Hitzequelle entfernt?
It shouldn't happen. How on earth can you move away from the source and it gets hotter?
Die Corona ist jener Strahlenkranz, der bei der totalen Sonnenfinsternis 2017 mit bloßem Auge zu erkennen war. Eine weitere Frage, wie entstehen Sonnenwinde? Wie die klingen, hat die Voyager 1 schon aufnehmen können. Die Sonnenwinde sind ein Strom elektrisch geladener Teilchen, die ständig von der Sonne abgesondert werden. Sie können bis in die Erdatmosphäre eindringen und zum Beispiel Polarlichter hervorrufen. Starke Sonnenwinde können allerdings auch die Bordelektronik von Satelliten stören und sogar unser Stromnetz lahmlegen. Geprägt wurde der Begriff Sonnenwinde 1959 vom Astrophysiker Eugene Parker. Kollegen hielten seine Theorie für absurd. Er nahm es gelassen.
Das ist normal in der Wissenschaft. Wenn jemand was Neues oder anderes behauptet, dem wird erst einmal nicht geglaubt. Das hat mich nicht überrascht.
Und er ist es auch, nachdem die Parker Solar Probe benannt wurde. Zum ersten Mal übrigens, dass eine Mission den Namen eines noch lebenden Wissenschaftlers trägt. Regelmäßig lässt sich der inzwischen 93-Jährige über die Erkenntnisse der Mission informieren. Es ist eine Reise für die Rekordbücher. Es ist die erste Raumsonde, die in das unmittelbare Umfeld der Sonne vordringt. Sie ist außerdem unheimlich schnell unterwegs mit bis zu 692.000 Kilometern pro Stunde. Mit der Geschwindigkeit bräuchte man von Leipzig nach Berlin gerade mal eine Sekunde. Und, läuft alles nach Plan, wird sich die rund 700 Kilogramm schwere Parker Solar Probe auf bis zu 6,2 Millionen Kilometer der Sonne nähern. Zum Vergleich, die Erde ist ungefähr 150 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt. Ende 2024 soll es soweit sein.
Nicole Markwald über das Projekt Parker Solar Probe. Die NASA hat also 2 Jahre Vorsprung vor der ESA-Mission, aber sie will ja auch deutlich näher ran an die Sonne. Hoffentlich geht das gut. Daniel Verscharen ist Sonnenforscher am University College London. Er ist dort an einem ESA-Projekt beteiligt mit einem Messgerät, bei dem es um die Messung von Sonnenwinden geht. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Erleben wir da gerade einen Wettlauf zur Sonne, Amerikaner gegen Europäer, oder ist das kollegial?
Von einem eigentlichen Wettlauf kann hier eigentlich keine Rede sein. Die ESA und die NASA arbeiten sehr kollegial zusammen an diesen Projekten und im Grunde genommen ergänzen sich beide Missionen auch sehr gut. Klar, Parker Solar Probe kommt wesentlich näher an die Sonne heran als Solar Orbiter, aber auf der anderen Seite, durch diese Nähe zur Sonne, kann Parker Solar Probe einfach einige Geräte nicht mit sich führen, wissenschaftliche Instrumente nicht anwenden, die Solar Orbiter benutzen kann.
Zum Beispiel Ihr Gerät, ein Messgerät, das Sonnenstürme messen soll. Erklären Sie uns Ihr Gerät.
Ja, also SWA heißt das Gerät, das ist der Solar Wind Plasma Analyzer. Es ist also ein Gerät, das im Grunde genommen erst einmal den Sonnenwind vermisst. Der Sonnenwind ist ein Gas, ist das Gas aus der Corona der Sonne, das Plasma, das sich ausbreitet in den Raum zwischen den Planeten. Und mit unserem Instrument können wir nun die verschiedenen Bestandteile des Sonnenwindes vermessen. Zum einen sind das hauptsächlich Protonen und Elektronen, die wir mit diesem Gerät messen können. Aber wir können dann auch weiter schwerere Ionen vermessen. Also das sind dann zum Beispiel Heliumkerne. Oder wir können sogar herausmessen, wie viel Eisen, Sauerstoff, Stickstoff und andere Elemente im Sonnenwind vorhanden sind.
Also wenn wir sagen, es sind Sonnenstürme, dann sind das nicht Stürme, wie man sich das auf der Welt vorstellt. Oder was ist der Unterschied?
Der Unterschied ist im Grunde genommen, dass wir es hier zum einen mit einem sehr dünnen Plasma zu tun haben. Also der Sonnenwind kann sehr schnell werden. Wir reden normalerweise von Geschwindigkeiten von 400 bis 800 Kilometer pro Sekunde. Wenn ein richtiger Sturm kommt, kann das auch schon mal 3000 Kilometer pro Sekunde werden, also wesentlich stärker als die Stürme hier auf der Erde. Auf der anderen Seite ist die Dichte dieser Teilchen allerdings sehr gering. Also beim Abstand der Erde von der Sonne hat man in einem Würfel, der ungefähr so einen Zentimeter Kantenlänge hat, gerade mal um die 5 Teilchen im Sonnenwind. Dementsprechend ist es also kein starker Sturm wie in der Luft hier auf der Erde, aber trotzdem ein sehr schneller Ausfluss, den wir versuchen zu verstehen. Und in der Tat, wenn diese Ausflüsse besonders stark werden und uns so einen Masseauswurf von der Sonne treffen kann, dann kann das auch Auswirkungen auf unsere Gesellschaft und auf die Erde haben.
Also wenn es auf der Sonne stürmt, können wir das auf der Erde spüren? Wie können wir das spüren?
Also der einfachste Fall, oder dass wenn wirklich nichts Schlimmes passiert, ist im Grunde genommen einfach, dass wir Polarlichter sehen, also die Nordlichter. Das passiert, wenn Teilchen von der Sonne, vom Sonnenwind in die obere Atmosphäre eindringen und dort Atome und Moleküle zum Leuchten anregen, sodass wir das dann vom Boden aus sehen können. Das ist natürlich erst einmal ein sehr erfreuliches Ereignis. Allerdings, wenn diese Stürme stärker werden, also so ein typischer koronaler Masseauswurf, kann schon so in die Region von 1 Milliarde Tonnen Material von der Sonne ausschleudern. Und wenn das die Erde trifft, dann wird das Erdmagnetfeld teilweise verformt und es finden Umstrukturierungen in diesem Magnetfeld statt. Und das ist dann ein bisschen so wie bei dem Experiment in der Schule, wenn man einen Draht in einem Magneten bewegt, dann werden dort Ströme induziert und das passiert dann auch hier auf der Erde. Also zum einen kann das in unseren Stromnetzen zu großen Problemen führen, weil dann Überspannungen induziert werden. Auch Pipelines, Gaspipelines, Ölpipelines können schneller korrodieren. Und ein zusätzlicher Effekt ist, dass somit auch Satelliten gestört oder sogar vollständig zerstört werden können, was dann Auswirkungen auf unsere Radiokommunikation hat, Funk, Flüge müssen umgeleitet werden, womöglich deswegen. Und auch unser GPS-Signal kann sehr stark davon gestört werden.
Reden wir jetzt über eine theoretische Diskussion oder ist das auch schon mal passiert?
Das ist in der Tat auch schon einmal passiert. Im März 1989 kam es zu einem solchen Ereignis. Es war, ich würde sagen, ein mittelstarkes Ereignis, also noch nicht eins von diesen großen, die wir manchmal erwarten können. Und dabei kam es zu einem Stromausfall in Kanada, in der Region Quebec. Und in dieser Zeit waren etwa 6 Millionen Menschen für eine Dauer von etwa 9 Stunden ohne Strom. Und im März in Kanada kann das tatsächlich signifikante Auswirkungen haben, wenn dann auf einmal der Strom nicht da ist, bestimmte Heizungen nicht funktionieren können. Man kann das dann natürlich weiterdenken, wenn ein stärkeres Ereignis eintritt, dass dann auch eventuell im Krankenhaus kein Strom mehr da ist. Und das möchte man auf jeden Fall vermeiden.
Wie kann man sich denn davor schützen?
Im Grunde genommen ist der beste Schutz eigentlich die Vorbereitung. Also zu verstehen und vorherzusagen, wo diese Ereignisse herkommen. Wir sind mit unseren Vorhersagefähigkeiten etwa 40 Jahre zurück hinter unseren normalen Wettervorhersagemöglichkeiten. Wenn wir verstehen, wann ein solches Ereignis die Erde treffen wird, dann können zum Beispiel die Stromunternehmen hingehen und können die Netze einteilen in kleinere Teilnetze, die nicht mehr so anfällig sind. Also im Grunde genommen, wenn wir wieder an den Magneten und den Stromleiter aus dem Unterricht denken, wir schneiden ihn in kleinere Stücke und dementsprechend wird der Schaden dann nicht so groß sein. Und auf die gleiche Weise können dann auch Satellitenbetreiber ihre Satelliten in sicherere Umlaufbahnen oder in sicherere Modi umschalten. Astronauten können geschützt werden und auch Fluglinien können gegebenenfalls umgeleitet werden.
Aber dieses Szenario taugt nicht für irgendwelche Untergangsszenarien, die man ja so gerne benutzt, wenn man über das Weltraum nachdenkt.
Ja, also ein richtiges Untergangsszenario würde ich mir da auch erst einmal nicht vorstellen. Klar, also unsere Hochtechnologie hängt natürlich extrem stark davon ab, dass alle diese verschiedenen Netze miteinander funktionieren und können somit gestört werden. Eine Studie der ESA hat vor einiger Zeit einmal berechnet, welchen finanziellen Schaden ein starkes Weltraumwetterereignis auf Europa haben würde und kommt zu dem Ergebnis, dass man etwa mit Kosten von 15 Milliarden Euro für die Volkswirtschaft rechnen müsste, wenn ein solches Ereignis tatsächlich dann eintritt.
Aber kein Weltuntergang, Gott sei Dank.
Das stimmt. Ein Weltuntergang ist nicht zu erwarten. Länder, die weiter im Norden liegen, sind stärker betroffen als Länder, die weiter im Süden liegen. Aber trotzdem, wenn natürlich das Satellitennetz ausfällt oder wir keinen Strom haben für einige Zeit, kann das starke Folgen hinter sich herziehen und auch dafür sollte man gewappnet sein.
Das war Daniel Verscharen, Sonnenforscher am University College London. Vielen Dank. Die Sonne bestimmt unseren Tagesablauf. Wenn sie aufgeht, werden wir wach. Ich liebe diese langen Sommerabende. Schon jetzt spüren wir, wie die Tage langsam wieder kürzer werden. Aber im Weltall, da ist das natürlich völlig anders. Hier nochmal ein Ausschnitt aus der Beschreibung des Astronauten Ulrich Walter.
Was ist für mich als Astronauten überhaupt ein Tag? Mein Tag ist mein Aktivitätsrhythmus, der nach wie vor irdisch ist. Ich stehe morgens auf, wobei die Sonne vielleicht gerade untergegangen ist. Wenn ich 45 Minuten später von der Toilette, vom Waschen zurückkomme, geht dafür gerade die Sonne auf. Wenn ich anschließend mein Frühstück mit den Kollegen eingenommen habe und mich an die tägliche Arbeit mache, geht sie gerade wieder unter. Nach 9 weiteren Sonnenauf- und Untergängen schwebe ich endlich in meine Koje und schlafe dann 5 Tage und Nächte lang durch, was 8 Stunden entspricht. Nach dem Aufwachen beginnt mein Zyklus wieder von Neuem. Das ist für mich ein Tag, ein Aktivitätszyklus. Währenddessen ist die Sonne dort draußen 16 Mal auf- und untergegangen. Und wenn ich während meiner Arbeit tagsüber ein bisschen Zeit finde, mich an das Fenster begebe und über Gott und die Welt nachdenke, dann fällt mir auf, es gibt im Universum eigentlich keine Abgrenzung zwischen Licht und Dunkel, zwischen Tag und Nacht.
H2 Kultur, der Tag. Wenn die Sonne scheint, dann freut das natürlich nicht nur die Menschen zu Hause auf der Gartenliege, sondern auch die Besitzer von Solaranlagen. Denn für die ist jeder sonnige Tag bares Geld. In Hessen werden pro Jahr etwa 5000 Solaranlagen installiert. Auf den ersten Blick klingt das viel, aber welche Bedeutung hat das inzwischen für unsere Energieversorgung? Anna Vogel mit einer Bestandsaufnahme.
2018 ist es soweit. Zum ersten Mal in Hessen wird mehr Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt als aus Erdgas und Kohle zusammen, nämlich insgesamt fast 50%. Die wichtigsten Energieträger dabei sind nach wie vor die Windkraft, die Biomasse und auf Platz 3 die Solarenergie mit rund 23% Anteil an den erneuerbaren Energien. Dabei haben Photovoltaikanlagen einen großen Vorteil, erklärt Carsten McGovern von der Landesenergieagentur Hessen.
Photovoltaik kann eigentlich überall installiert werden, wenn man denn ein Dach hat und man kann im Solarkataster nachgucken, ob das Dach funktioniert und kann sich sogar ausrechnen lassen, wie viel Geld man damit verdient.
Im Solarkataster sind rund 5 Millionen hessische Dächer aufgeführt mit ihrem jeweiligen Potenzial für Photovoltaikanlagen. Dazu erklärt Carsten McGovern:
Also die beste Lage für Photovoltaik ist da, wo viel Sonne scheint und das ist Südhessen. Aber die Anlagen sind mittlerweile so gut, dass es auch genauso gut in Nordhessen der Fall ist.
Und tatsächlich waren zuletzt vor allem nordhessische Landkreise wie Kassel, Fulda und der Schwalm-Eder-Kreis Spitzenreiter darin, viele neue Photovoltaikanlagen zu bauen.
Grund ist vor allen Dingen das Engagement vor Ort.
Doch die Solarbranche kämpft. Der Anteil der neu in Betrieb genommenen Photovoltaikanlagen ist nach einem Spitzenjahr 2010 stark abgefallen und steigt erst seit 2015 langsam wieder an. Der Grund? 2012 hat die Bundesregierung die staatliche Förderung von Photovoltaikanlagen Photovoltaik stark beschnitten. Haben Anlagebetreiber bis dahin rund 50 Cent pro eingespeister Kilowattstunde bekommen, war es danach weniger als die Hälfte. In Folge musste etwa das Unternehmen Wagner Solar im mittelhessischen Kölbe Insolvenz anmelden. Inzwischen habe sich das Unternehmen ganz neu ausgerichtet, erklärt Andreas Knoch aus der Geschäftsleitung von Wagner Solar.
Wir haben uns jetzt darauf verlegt, vor allem auch Montagesysteme. Da ist einfach das Schöne, da haben wir selber mehr Wertschöpfung, mehr Arbeit. Das ist auch für die Region gut. Hier wird produziert.
Auf die Region zurückbesinnt hat sich auch das börsennotierte Unternehmen SMA Solar Technology mit Hauptsitz im nordhessischen Niestetal. Auch SMA hat herausfordernde Jahre hinter sich. Nachdem der Photovoltaikmarkt in China eingebrochen ist, musste das Unternehmen auch in Hessen Stellen streichen. Die Konsequenz für Geschäftsführer Jürgen Reinert?
Wir haben auch unsere Entwicklung und unsere Produktion in China ganz gestoppt und sind jetzt nur noch in Deutschland mit der Entwicklung. Es ist ein klares Bekenntnis nach hier in Nordhessen, wo wir ungefähr 2000 von 3000 Mitarbeitern haben.
Langsam schauen die hessischen Unternehmer wieder optimistischer in die Zukunft. Positiv sei, dass es jetzt schlussendlich keinen sogenannten Solardeckel gibt, der Unsicherheit für Kunden mit sich gebracht hätte. Andreas Knoch von Wagner Solar hofft deshalb, dass das jetzt auch das Kaufverhalten wieder in Schwung bringt.
Also ich würde es nicht vergleichen mit dem Boom, den wir in den Jahren 2008 bis ungefähr 2012 hatten. Ich glaube, die Entwicklung ist diesmal gesünder und auch nachhaltiger.
Photovoltaik ist seiner Meinung nach unverzichtbar für die Energiewende. Carsten McGovern von der Hessischen Landesenergieagentur ergänzt.
Also es gibt eine Berechnung aus 2011. Da wurde angenommen, dass die Photovoltaik ungefähr einen Beitrag von 6 Terawattstunden pro Jahr bringen kann. Eine Verdreifachung des heutigen Anteils.
Tatsächlich wären sogar bis zu 20 Terawattstunden denkbar, die durch Solarenergie erzeugt werden, meint McGovern. Doch selbst dann würde die Photovoltaik nur 9% des gesamten Endenergieverbrauchs in Hessen decken. Deshalb ist für McGovern trotz allem wichtig, Solarenergie kann nur zusammen mit anderen Energieträgern wie Wind und Biomasse gedacht werden.
Welches Potenzial steckt also noch in der Sonne? Wir nutzen nur einen winzigen Bruchteil dieser kostenlosen Energie. Volker Quaschning will das ändern. Er ist Professor für regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Und er hat auch schon den Bau von solarthermischen Anlagen in Spanien wissenschaftlich begleitet. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend aus Berlin.
Also was schätzen Sie, wie groß ist das Potenzial der Sonnenenergie in Deutschland wirklich?
Na, für die Energiewende müssen wir alles auf erneuerbare Energien umstellen. Und wenn wir die einfach mal durchdeklinieren, dann wissen wir, Wasserkraft, Biomasse, Geothermie, die sind gar nicht mehr so stark ausbaubar. Das Potenzial ist da begrenzt. Und die Energieträger, die im Wesentlichen unsere künftige Energieversorgung sicherstellen müssen, ist dann die Windenergie und die Photovoltaik. Und wir gehen durchaus davon aus, und das machen eigentlich auch alle wissenschaftlichen Studien, die eine volle regenerative Energieversorgung mal durchgerechnet haben, dass die Photovoltaik schon so ein Drittel des Energiebedarfs künftig in Deutschland decken werden muss.
Aber was ist dann mit den windstillen Winterabenden? Wenn wir alle zu Hause sitzen, heizen, Licht einhaben und neuerdings Internetserien streamen, dann ist der Stromverbrauch enorm, aber die erneuerbaren Energien liefern nichts. Keine Sonne, kein Wind.
Genau, deswegen brauchen wir natürlich auch Speicher. Also auch das ist bei den wissenschaftlichen Studien alles komplett durchgerechnet. Wir werden dort eine Kombination von Speichern sehen, moderne Batteriespeicher, die können den Tag-Nacht-Ausgleich sicherstellen. Und dann gibt es noch die sogenannte Power-to-Gas-Technologie, wo wir dann Überschussstrom in Gas umwandeln. Und das können wir in dem bestehenden Gasnetz speichern. Die Gasspeicher sind so groß, dass wir mehrere Monate am Stück die Stromversorgung sicherstellen können. Und diese Speicher sind schon da. Und die müssen wir einfach nur verknüpfen, das heißt die Energieversorgung mit dem Gasbereich. Und wenn wir das intelligent machen, dann können wir in wenigen Jahren die Speicher bereitstellen und dann ist diese sogenannte Dunkelflaute auch überhaupt gar kein Problem.
Aber das ist jetzt Science Fiction, was Sie da erzählen, oder?
Das ist nicht Science Fiction. Erste Prototypenanlagen gibt es schon. Das heißt also, das ist ausreichend erforscht. Man muss es im Prinzip nur noch aufbauen. Das heißt, die Speicher haben wir ja schon. Wir wissen auch, wie wir aus Gas Strom machen, aus Strom Gas zu machen. Das ist die Elektrolyse, kennt man auch aus dem Chemie- oder Physikunterricht. Also das ist nicht wirklich Science Fiction. Die Technik ist da. Es gibt Firmen, die können das aufbauen. Wir haben noch nicht genug Anlagen. Das ist das Problem und das ist die Aufgabe der Energiewende, die in den nächsten 15 Jahren hinzustellen.
Oder wäre es vielleicht doch sinnvoller, Solaranlagen eben in Spanien oder in der Sahara zu bauen und den Strom nach Europa zu transportieren? Denn da haben wir nun mal immer Sonne.
Ja, das wird ja immer ganz gerne versprochen, weil auch gerade zum Beispiel Solar- und Windräder sind ja auf der grünen Wiese nicht so beliebt in Deutschland. Dann sagt man, lass uns das im Ausland machen. Naja, der Strom muss ja irgendwie zu uns nach Deutschland kommen. Das heißt, da brauchen wir erstmal Leitungen. Das heißt also, jedes Windrad, was ich nicht baue, oder jede Solaranlage wird dann halt durch zwei Strommasten ersetzt. Ist auch nicht schöner. Und dann muss man einfach die Kostensituation sich anschauen. Das heißt, klar, in der Wüste habe ich mehr Sonne. Das heißt, aus den Solaranlagen kommt dort 60-80% mehr raus als am Standort Deutschland. Aber ich muss diesen Strom ja nach Deutschland transportieren. Und dafür entstehen wieder Zusatzkosten. Und die sind in der Regel sogar höher als das, was ich zusätzlich als Ertrag habe. Und dann ist einfach die Frage, warum soll ich mich von anderen Ländern abhängig machen, wenn wir es in Deutschland machen können? Wir haben die Flächen und es ist wahrscheinlich preiswerter, es hier bei uns zu Hause vor der Haustür zu machen.
Aber warum kommt dann die Solarenergie bis heute nicht ohne staatliche Förderung aus? Es gibt jetzt schon wieder Ärger mit dem Wirtschaftsministerium. Zum Jahresende droht angeblich das Abschalten von tausenden älteren Solaranlagen, weil die Förderprogramme auslaufen.
Naja, da muss man erstmal differenzieren. Also wir können Photovoltaikanlage auf die grüne Wiese setzen und wenn wir diese Anlagen sehr, sehr groß bauen, dann gibt es heute schon die ersten Projekte, die komplett ohne Förderung arbeiten. Das heißt, da kann man den Solarstrom praktisch auf dem freien Markt oder direkt an Unternehmen verkaufen. Und da gibt es Unternehmen, die jetzt schon erfolgreich sogenannte PPA-Anlagen bauen, also ohne Förderung. Wenn wir jetzt Photovoltaikanlagen auf die Dächer setzen wollen, das ist immer etwas teurer, weil wir dort einfach einen Installateur brauchen, der Handwerker muss aufs Dach krabbeln, ein Gerüst stellen und das treibt die Kosten halt einfach nach oben und deswegen sind Dachanlagen immer teurer als solche Anlagen auf der grünen Wiese. Aber für die Akzeptanz sind sie einfach enorm wichtig, weil wir wollen ja auch nicht alle Äcker zupflastern mit Solaranlagen und deswegen müssen wir die Anlagen auf die Dächer raufbringen und dafür brauchen wir halt auch weiterhin Förderung, weil eine Anlage auf dem Dach zu betreiben wird halt immer ein Stückchen teurer sein, nicht so wahnsinnig viel, dass wir davon arm werden, aber halt einfach ein bisschen mehr, sodass wir da weiterhin staatliche Unterstützung brauchen in geringem Umfang.
Das heißt, auch das wird sich nicht ändern, der Staat muss da immer Geld reinstecken. Wird sich das nie selber tragen?
Naja, ist immer die Frage, was die Relation ist. Das heißt, wenn ich auf klassische Kraftwerke, also auf Kohle- und Kraftwerke oder Gaskraftwerke, die Klimafolgekostenumlage lege, also die volle Umlage in Form einer CO2-Steuer, dann wären auch sogar Dachanlagen konkurrenzfähig. Und ich kann Dachanlagen auch so für den Eigenverbrauch bauen. Das heißt, die Anlagen kann ich so bauen, dass ich den Strom selber zu Hause verbrauche. Und dann kann ich auch ohne Förderung im Wesentlichen arbeiten. Nur der Staat greift hier auch ein und besteuert ja sogar den Eigenverbrauch von Solaranlagen. Und wenn ich natürlich dann noch Steuern auf den eigenen Solarstrom erhebe, dann wird es natürlich auch wieder schwierig.
Lassen Sie uns noch ein bisschen Science-Fiction wagen. Also in Frankreich wird ja gerade an einem Fusionsreaktor gebaut, erst einmal als Forschungsmodell. Da soll dann Energie gewonnen werden, so ähnlich wie das auf der Sonne passiert. Ohne Kernschmelze, kaum radioaktiver Abfall. Manche sagen, das ist die Lösung. Eine Mischung aus erneuerbarer Energie und dieser Fusionsenergie. Werden wir zwar das noch erleben?
Ob ich das noch erlebe, weiß ich nicht. Es gibt ja so die Fusionskonstante, egal in welchem Jahrzehnt man fragt, wie lange es noch dauert, bis eine Fusionsanlage läuft, dann sagen alle noch 30 bis 50 Jahre. Das höre ich jetzt seit meiner Geburt. Also insofern muss man mal schauen. Also vor 2050 wird diese Technologie nicht einsatzfähig sein. Und wir wissen, dass wir für den Klimaschutz dann auch wirklich 2050 eigentlich klimaneutral sein müssten. Das heißt, wir müssen bis 2050 eine Energieversorgung aus den heutigen Technologien aufbauen, also auf 100% erneuerbaren Energien. Die Fusion kommt dann einfach zu spät und die Fusion wird deutlich teurer sein. Wir wissen, dass heute Solarenergie, wenn ich sie neu baue, schon Faktor 2 bis 3 billiger ist als ein neues Kernkraftwerk. Die Fusion ist noch aufwendiger und teurer. Das heißt, wir haben eine wahnsinnig teure Technologie, die für den Klimawandel zu spät kommt. Aus meiner Sicht nicht wirklich eine Alternative.
Ist das Geldverschwendung, dieses Projekt, oder ein Spielzeug für Wissenschaftler?
Ein Spielzeug für Wissenschaftler. Forschung ist ja immer nicht schlecht. Manchmal erfindet man ja auch was anderes. Bei der Raumfahrt kann dann auch die Teflonpfanne raus. Also insofern finde ich irgendwie die Forschung immer ganz gut. Aber da irgendwelche Hoffnungen auf die künftige Energieversorgung zu setzen, ich glaube, das ist dann ein bisschen überhöht.
Professor Wolfgang Quaschning von der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Herzlichen Dank. Und wir wechseln noch einmal die Perspektive, betrachten die Erde und die Sonne aus dem All. Dann relativiert sich vieles. Hier nochmal der Astronaut Ulrich Walter.
Es gibt im Universum eigentlich keine Abgrenzung zwischen Licht und Dunkelheit, zwischen Tag und Nacht. Das Einzige, was zählt, ist die strahlende Sonne, die immer fortleuchtet, und die Planeten, die sie im respektablen Abstand umkreisen. Was ist da Tag und Nacht? Wenn ich mich der Sonne zuwende, ist es hell. Und wenn ich mich von ihr abwende, ist es dunkel. Ist das Tag und Nacht? Oder wenn ich nun weiter hinaus ins All, zum Uranus, flöge und dort wohnte, Ich würde mich zwar mit der Uranus-Oberfläche drehen, da aber seine Drehachse in der Umlaufebene liegt, würde ich es 42 Erdenjahre lang hell haben und danach 42 Erdenjahre lang dunkel. Entspricht dieser Rhythmus Tag und Nacht? Und wenn ich schließlich da ganz weit draußen wäre, jenseits des Pluto, sähe ich die Sonne immerfort nur noch als kleinen Punkt, der kaum noch Licht und Wärme spendet. Ist das dann Tag und Nacht?
O Sole Mio, Neues von unserem Heimatstern. Mein Kollege Ulrich Sonnenschein verbittet sich jegliche Scherze mit seinem Namen. Und dennoch fühlt er sich berufen, einen Beitrag zu dieser Sendung zu leisten. Denn natürlich hat ihn dieser wunderschöne Name geprägt. Und so hat Ulrich Sonnenschein ein ganz anderes Verhältnis zu unserem Heimatstern entwickelt.
Seit ich denken kann, ist die Sonne meine Begleiterin. Sie ist in einer Deutlichkeit Teil meines Namens, dass sich daraus ganz unterschiedliche Reaktionen ergeben. Heute ist der Name vielfach Grundlage der Bewunderung. Am Telefon erhalte ich oft scherzhaft Heiratsanträge. Doch damals, als mir die Bedeutung bewusst wurde, gab es auch schon die ersten Verballhornungen, an denen auch die Lehrer ihren Anteil hatten. Donner, Sturm und Regenwetter waren dann noch die harmlosesten. Heute stände bei einigen dieser unbarmherzigen Lehrkräfte wahrscheinlich der Familienanwalt auf der Matte, doch das sah man damals alles nicht so eng. Spott und Häme sind eben Teil der Kindheit und Kinder können sehr gemein werden. Erwachsene halten sich da eher zurück. Heute kenne ich definitiv alle Witze, die man mit diesem Namen machen kann, und mehr als ein müdes Lächeln ist nicht zu erwarten, wenn man es dennoch versucht. Natürlich liebe ich die Sonne. Ich liebe die Hitze, die flirrende Luft, wenn alles langsamer wird und man sich kaum bewegen kann. Im Schwitzen und Stöhnen ist man auf merkwürdige Weise verbunden. Man schaut sich an und lächelt, denn niemand kann dem entrinnen. Ich mag auch das helle Licht, die gleißende Unendlichkeit, die alle grauen Wolken vertrieben hat und einen blinzeln lässt. Die coolen Sonnenbrillen haben hier tatsächlich eine Funktion und müssen nicht mühsam gerechtfertigt werden. Man schützt die Augen und genießt die Bewunderung. Doch leider muss ich wirklich aufpassen, denn ich bin mit einer blassen, sehr empfindlichen Haut geschlagen, die jeden ungeschützten Aufenthalt in der Sonne mit einer brennenden, krebsroten Verfärbung pariert. Die Sonne ist mächtig, das ist mir schon sehr früh schmerzlich klar geworden, als ich mal wieder im Freibad eingeschlafen war. Und dann habe ich auch schnell begriffen, dass es eine Lüge ist, wenn man am Morgen die Sonne aufgehen sieht. Dass sie nicht rauskommt oder sich hinter Wolken versteckt. Sie ist kein aktives Wesen, sondern der starre, in jeder Hinsicht unbewegliche Fixpunkt unseres kleinen Teils des Universums. Sie ist auch nicht schön oder liebevoll. Sie lässt keine Blumen blühen oder Wäsche trocknen. Sie glüht unaufhaltsam vor sich hin und kümmert sich nicht um den Effekt. All die lachenden Kinderbilder, die gelbe Fröhlichkeit am Himmel, die gütige Vorstellung dieses Sternes, sie führen alle in die Irre. Sie ist die Sonne, mehr nicht. Und wenn sie nicht mehr wäre, wären wir auch nicht mehr.
Wohl wahr, Ulrich Sonnenschein und die Sonne. Was soll da erst Ulrich Walter sagen? Er ist einer der wenigen Deutschen, die schon einmal als Astronaut im Weltall waren. Heute ist er Professor am Lehrstuhl für Raumfahrttechnik an der Technischen Universität München. Schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Wie sieht denn die Sonne aus dem Weltall aus? Genauso schön wie hier unten?
Sie ist anders. Sie ist viel stechender. Wenn man hier unten auf der Erde ist und zur Sonne schaut, dann ist sie ja so leicht gelblich, nicht so ganz grell. Der Himmel drumherum ist bläulich und dieses Blau, was ja auch von der Sonne kommt, wird sozusagen aus den direkten Strahlen rausgenommen und deswegen ist die Sonne so leicht gelblich. Im Weltraum ist das anders. Sie ist stechend scharf und ganz gleißend weiß. Und das ist der große Unterschied.
Das klingt fast so, als wäre es hier unten schöner.
Ja, insofern ist es wirklich schöner. Ich liebe diesen blauen Himmel. Dort oben ist es ja ganz anders. Sie haben ja nur diese stechende Sonne vor dem absolut schwarzen Hintergrund, während wir eine, ich würde mal sagen, eine eher glänzende Sonne vor einem blauen Hintergrund haben. Und das ist schon schöner. Was allerdings im Weltraum mindestens genauso gut ist oder schön ist, ist der Sonnenuntergang. Mhm. Also wenn man da aus der Ferne dann die Sonne untergehen sieht, vor diesem rötlichen, teilweise rötlich, dann über grün ins bläuliche und dann ins schwarze gehende, das ist schon wirklich super schön, obwohl der wesentlich schneller ist. Wir fliegen ja mit 28.000 Kilometer um die Erde und deswegen findet dort oben ein Sonnenuntergang innerhalb von 10 bis 15 Sekunden. Statt, während bei uns das ja ein bisschen länger dauert.
Und wie viele Sonnenauf- und Untergänge erlebt man dann so an einem Tag im Weltall?
Ja, das ist wesentlich schneller, denn wenn ich mit 28.000 Kilometern um die Erde sause, mache ich pro anderthalb Stunden eine Erdumkreisung, das heißt pro Tag 16 Stück. Und das bedeutet pro Tag 16 Sonnenauf- und Untergänge.
Dann verliert das auch irgendwann seinen Reiz, oder wenn es ständig auf und untergeht?
Nee, eben nicht. Und der Grund ist folgender, weil jeder Sonnenuntergang eben anders ist. Das hängt nämlich davon ab, was so in etwa 2000 Kilometer Entfernung, da findet dann eben der Sonnenuntergang in der Höhe statt, dann was für Wolken sind. Und manchmal gibt es dann Gewitterwolken, dann sieht es besonders schön aus, weil die nämlich auch eine messerscharfe Oberkante haben. Und wenn dann dahinter die Sonne untertaucht, das ist was ganz anderes, als wenn es einfach nur, also ich habe zum Beispiel einen Vulkanausbruch gesehen und wenn die dann hinter dem Staub des Ausbruches runtergeht, dann ist sie so rosarot. Also es gibt immer wieder andere Sonnenuntergänge, aber den schönsten habe ich fotografiert und der hängt bei mir an der Wand.
Also Sie schwärmen immer noch von der Sonne, auch wenn es schon lange her ist, dass Sie im All waren, ja?
Wissen Sie, die ganze Mission, der Sonnenuntergang, das Blicken auf die Erde, das Grün der Erde, aber eben auch das, der Blick auf die Erde oder auch in den Weltraum, weil was anderes ist, er ist nicht blau, der Weltraum ist pechschwarz. Die Sterne, die funkeln nicht, sondern die sind wie Nadelstiche in diesem Schwarz drin. Ja. Und eben auch die Sonne, gleißend weiß. Man kann da gar nicht in die Richtung schauen, weil es einfach zu grell ist.
Also die Erde ist ein Planet, die Sonne ist ein Stern. Es gibt, wenn wir in den Himmel gucken, unendlich viele Sterne. Wie viel kann man von der Sonne auf die anderen Sterne eigentlich schließen?
Sehr viel. Das machen ja die Astronomen. Das ist mein Hobby übrigens. Ich mache Astrophysik. Ich gebe da auch Vorlesungen. Wir wissen, dass es da leicht unterschiedliche Typen von Sternen gibt. Und unser Typ, unsere Sonne, ist einer der meist vorkommenden. Und wir wissen sehr genau eben durch Beobachtung von anderen ähnlichen Sternen, die schon ein bisschen älter sind, manche ein bisschen jünger, wie die Entwicklungsgeschichte unserer Sonne ist. Wir wissen sehr genau, in etwa 5 Milliarden Jahren wird es unsere Sonne nicht mehr geben, dann werden wir kein Sonnenlicht mehr haben, wie sie vor 5 Milliarden Jahren ungefähr entstand. Wir sind also ungefähr Halbzeit mit unserer Sonne. All das wissen wir heute sehr, sehr genau, obwohl wir leider noch nicht alles kennen, insbesondere was sozusagen in der Sonne passiert. Und deswegen fliegen wir auch zur Sonne.
Was möchten Sie, dass die Kollegen rausfinden über die Sonne jetzt gerade?
Ich möchte schon gerne genau wissen, wie die Sonne im Inneren funktioniert. Also es geht nicht um die Kernfusion im Inneren, das wissen wir relativ genau, sondern was passiert mit den Neutrinos und den ganzen X-Ray und Gamma-Ray-Photonen vom Inneren nach außen. Das dauert ja Millionen Jahre, bis diese Hitze und diese Photonen von innen nach außen gelangen. Und dann erst können wir diese Photonen, also das Licht, sehen. Also das, was ich damit sagen will, das Licht, was wir heute sehen, entstand vor Millionen Jahren im Zentrum unserer Sonne. Wie sehen solche Prozesse aus? Und die sind extrem kompliziert und darüber können wir eine Menge lernen. Natürlich auch darüber dann, wie sich genau unsere Erde, unsere Sonne weiterentwickelt. Also wird sie zum Beispiel in 900 Millionen Jahren, wie viele, manche sagen, so heiß sein, dass unsere Ozeane bereits kochen werden. Oder wird es dann vielleicht doch 1 Milliarde oder 1,5 Milliarden dauern oder vielleicht nur 100 Millionen Jahre. Und das kann man dann viel besser rauskriegen.
Wie lange kann die Menschheit noch überleben, wenn sich die Sonne so entwickelt wie jetzt?
Ja, das ist ein Problem. Also da muss man unterscheiden. Spätestens natürlich, wenn unsere Ozeane verkocht sein werden. Das soll angeblich in 900 Millionen Jahren soweit sein, weil die Sonne langsam immer heißer wird. Das hat man eben auch verstanden, das wissen wir heute. Aber dann ist es sowieso schon viel zu spät. Man sagt, biologisches Leben kann nur bis zu einer Temperatur von ungefähr 40 bis 50 Grad Oberflächentemperatur existieren. Und das wird schon in einigen, ja, vielleicht in 100, 200 Millionen Jahren soweit sein und dann wird es für uns schon zu heiß sein und spätestens dann müssen wir uns einen anderen Planeten suchen.
So, und ist das jetzt eine reine Spinnerei? Wir suchen uns irgendwann mal einen anderen Planeten oder glauben Sie, dass es eines Tages möglich sein könnte?
Naja, zunächst erstmal die Zeitspanne. Schauen Sie, wir reden hier über 100 bis 200 Millionen Jahren. Wie lange gibt es uns? Uns gibt es als Homo 1-2 Millionen Jahre. Also das ist extrem lang in der Zukunft. Und ich bin davon überzeugt, sollte es uns bis dahin noch geben, wenn wir uns also bis dahin nicht ausgerottet haben, dann werden wir mit Sicherheit Raumfahrt betreiben und zu anderen Planeten fliegen. Also davon bin ich überzeugt. Und ja, wenn wir überleben wollen, dann haben wir auch keine Alternative. Wir müssen zu anderen Planeten.
Wünschen Sie sich manchmal heimlich, dass Sie lieber 200 Jahre später geboren wären? Dann gäbe es vielleicht so ein Raumschiff Enterprise, mit dem man andere Sterne besichtigen könnte, oder?
Um ehrlich zu sein, finde ich die heutige Zeit spannender. Denn wenn ich zu einem anderen Stern fliege, die sind so weit entfernt, dass man zeigen kann, dass selbst mit zukünftiger Technologie man dort nicht innerhalb einer Generation sein wird, sondern es wird sicherlich hunderte Generationen dauern, bis man dort ist. Also man fliegt da nicht einfach so hin, sondern man hat sogenannte Generationenschiffe. Und naja, ich meine, das Leben an solchen Generationsschiffen, und da gibt es viel Veröffentlichung drüber, gibt es also auch viel Bilder, wie man sich das vorstellt. Das ist zwar fast wie auf der Erde, aber eben doch nicht so ganz schön wie auf der Erde. Auf der anderen Seite, schauen Sie, die Menschheit gibt es also als Homo sapiens seit ungefähr 200.000 Jahren. Und in 200.000 Jahren wird es mit Sicherheit Reisen im Weltraum geben. Raumfahrt wird uns bleiben. Sie ist jetzt da. Und wir, unsere Generation, existiert gerade in einer ganz kleinen Zeitspanne, wo wir diesen Schritt in den Weltraum machen. Und um ehrlich zu sein, das ist die faszinierendste Zeit. Die Zeit des Anfangs, wenn sich Dinge ändern und sich das tut, man wird zurückschauen und sich fragen, wann begann die Menschheit, diesen Schritt zu machen? Und dann wird man sagen, das war am 20. Juli 1969. Wenn also die Zukunft Geschichtsschreibung macht, wenn unsere Menschheit Geschichtsschreibung macht, das wird da drinstehen, dann wird genau dieses Datum drinstehen. Und wir haben damals gelebt. Wir haben die Zeit miterlebt. Und das empfinde ich als ganz großes Privileg.
Sind Sie stolz darauf, dass Sie einer der wenigen Deutschen sind, die das All schon besuchen durften?
Ja. Ich war einer derjenigen, der mit an diesem großen Schritt teilnehmen konnte. Ich habe ihn aktiv gemacht. Und je mehr ich darüber nachdenke, desto wichtiger wird das für mich.
Der ehemalige Astronaut Ulrich Walter, heute lehrt er am Lehrstuhl für Raumfahrttechnik an der TU München. Vielen Dank. Und wir haben gelernt, der Sonnenuntergang auf der Erde ist schöner als im All. In diesem Sinne, heute vielleicht zu bewölkt, aber wir werden noch ein paar schöne erleben. In diesem Sinne, mein Name ist Uwe Berndt. Schönen Abend noch. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. 3, 2, check ignition, 1. And may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. Stars look very different today. For here am I sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do. Ground control.
think.